Liebe Gemeinde, ich freue mich riesig, wieder bei euch zu sein, predigen zu dürfen. In meiner Gemeinde, dort, wo ich lebe, wo ich wohne, die mir am Herzen liegt. Ihr habt es gerade gehört und ich bin heute Morgen schon darauf angesprochen worden, dass ich noch etwas Farbe im Gesicht habe. Und das ist schon richtig, das stammt von den letzten 2 Wochen Teenie-Freizeit. 47 Teenager aus Bayern sind dieses Jahr mit einem Team nach Korsika gefahren. Eine wunderschöne Insel, traumhaft. Und jeder denkt jetzt, jawohl, der junge Bo, der hat dort Urlaub gemacht. Aber jeder, der weiß, wie viel Fürsorge 47 Teenager benötigen, nennen wir das einfach mal so, der kann sich vorstellen, dass auch diese 2 Wochen nicht ganz ohne Spuren vorbeigegangen sind. Und wenn ihr denkt, ich höre mich etwas nasal an, dann liegt das an dem ausgewachsenen Männerschnupfen, den ich mir am letzten Tag noch eingefangen habe. Auf die Frage, ob ich denn jetzt endlich wieder normal hier bin, auch gleich vorwegzunehmen. Schön wäre es, die kommende Woche bin ich in Lissabon in Portugal. Dort wird die kommende Teenie-Freizeit vorbereitet, die nächstes Jahr stattfindet. Und wenn ihr euch überlegt und denkt, sag mal, wieso ist er denn nur in der Weltgeschichte unterwegs und lohnt sich das überhaupt? Damit möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ich jetzt auf dieser Teenie-Freizeit erlebt habe. Es ist nicht unbedingt eine Kindergeschichte, aber es ist trotzdem eine wahre Begebenheit und etwas, was sich genauso zugetragen hat, die tragisch und doch irgendwo unglaublich. Sie ist so, wie Gottes Wege sind. Mir fallen da nicht genug Attribute ein, um eines auszuwählen, um manchmal zu beschreiben, das, was wir erleben können. Ihr werdet ein eigenes Attribut fällen müssen über diese Geschichte. Wir waren auf Korsika, 47 Teenager, ein großes Team. Und uns allen war eine Sache ganz klar. Unsere einzige Aufgabe während dieser 2 Wochen besteht ganz einfach darin, mit diesen Teenagern so viel wie möglich Zeit zu verbringen, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören, ganz nah da dran zu sein, wo sie sind und über all dem Möglichkeiten und Gelegenheiten zu schaffen, in denen sie Gott erleben können. Ein Gott, der lebt, ein Gott, der existiert, von dem wir wissen, dass er derselbe gestern, heute und in alle Zeit sein wird. Aber wie macht man das, wenn am vorletzten Abend ein Teilnehmer ein Telefonat bekommt, bei dem sein bester Schulfreund ihm mitteilt, dass er seit Anfang der Sommerferien die Prognose Lungenkrebs hat. Wir sind alle zusammengekommen, wir haben alle gebetet, voller Glaube, voller Zuversicht, voller Hoffnung, fest auf den bauend, von dem Leben kommt und zu dem Leben geht. Wir wussten nichts von Lungenkrebs, das wusste ich erst später. Und manchmal denke ich mir, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so im Glauben gebetet, weil das eine Diagnose ist, die an Brutalität und an den Aussichten kaum zu unterbieten ist. Wir sind also zusammengekommen, haben gebetet. Und wir wussten, heute an diesem Tag, also vor 3 Tagen, ist seine OP. Der Tag verging, immer wieder aufs Handy geguckt, immer wieder auf Nachrichten gehofft. Dann kam eine Nachricht, es gibt Komplikationen. Und am Abend dann die schreckliche Gewissheit, er hat es nicht überstanden. 13 Jahre, Tim aus Nürnberg. Ihr werdet sagen, wieso erzähle ich diese Geschichte? Das ist keine Kindergeschichte. Aber ich möchte sie aus einer anderen Perspektive erzählen. Tim hat vor einem Jahr einen adventistischen Jungen kennengelernt. Ein Jungen mit Problemen, Nöten, Fragen, Zweifeln, der ganzen Kiste, auch 13 Jahre. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat dieser Junge nicht hinterm Berg gehalten. Wenn man gläubig ist, ist man einfach ein Stück weit anders. Man kann gar nicht anders. Was Tim in diesem anderen Jungen gesehen hat, war Aufrichtigkeit. War der Versuch, nicht schlecht hinterm Rücken anderer zu reden. war der Versuch, nicht zu lügen, war eine Eigenschaft, die es nur ganz selten gibt in diesem Alter, sich nicht dann darum zu kümmern, wie ich von anderen wahrgenommen werde, sondern einfach zu mir selbst zu stehen. Und das mit 13 Jahren, wo so viel an körperlicher Veränderung vor sich geht, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wer man selbst ist. Dieser Junge hat Tim gesagt, ja, wenn es ihm ganz schlecht geht, dann schaut er in die Bibel. Dann liest er. Und es tut ihm unglaublich gut. Er hat ihm eine Möglichkeit gezeigt, nicht nur das Schlechte zu sehen, das allgegenwärtig ist. Leben wir doch in einer Welt, in der es nie schwierig ist, die Probleme oder das Schlechte, sowohl in den Menschen als auch in den Umgebungen zu sehen. Tim hat sich darauf eingelassen. Und wer denkt, jawohl, dann ging alles klar, der täuscht sich. Seine Eltern waren alles andere als begeistert. Er ist in einem getrennten Elternhaus. Sein Vater wollte davon überhaupt nichts wissen. Die Mutter widerwillig. Aber Bibellesen blieb bei ihm nicht ohne Folgen. Sie haben ihm nicht erlaubt, in die Gemeinde zu gehen. Aber in einem Zeitalter, wo man auch Predigten sich online anhören kann und wo Missionsreisen eben, oder wo Paulus nicht in einem Areopag hingehen muss, um gehört zu werden, sondern man das Internet oder auch Fernsehen, Hauptchannel und andere Möglichkeiten hat, um dem nachzugehen, was einen interessiert, hat dieser Tim auch diese Wege gesucht und genutzt. Vieles hat sich bei ihm verändert. Er war begeistert über Erkenntnisse. Er hat Wortstudien gemacht mit 13 Jahren. Er hat geguckt, wo kommt das noch vor und wie hängt das zusammen. Und all diejenigen, die diesen Zugang zur Bibel kennen, die wissen, wie reich die Schätze sind, die man auf die Art und Weise immer wieder aus dem Wort nehmen kann. Er hat im Wort Gott entdeckt. Und wenn wir in Johannes 1 lesen, dass Gott das Wort ist und dass das Wort Fleisch wurde, dann ist das der Weg gewesen für ihn, durch das Wort hindurch Jesus Christus kennenzulernen. Den, um den sich alles dreht. Sein Leben hat sich verändert. Er hat sein Smartphone eingetauscht gegen so einen Kasten, mit dem man nur SMS schreiben kann und Anrufe tätigen kann. Alle die von uns, die ein bisschen älter sind, wissen doch ganz genau, wie das aussieht. Weil er gesagt hat, das andere, das Smartphone raubt mir so viel Zeit, ich komme damit gar nicht zurecht, es tut mir nicht gut. Er hat Entscheidungen getroffen, bevor er diese Diagnose bekommen hat, die so stringent waren, dass ich manchmal eine Gänsehaut kriege und mir überlege, bin ich auch so? Ich will gar nicht darüber nachdenken, was ich alles schon erkannt habe und trotzdem noch nicht so in meinem Leben beherzige. Und ich glaube, ich bin damit kein Einzelfall. Er hat angefangen, daheim mitzuhelfen, bei der alleinerziehenden Mama. So weit, dass sie manchmal ihn geschimpft hat und gesagt hat, das ist meine Aufgabe, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Alles hat sich für ihn verändert. An diesem Abend vor der OP, als sie 5 Minuten Zeit hatten zu telefonieren, hat er zu diesem Freund gesagt, ich wollte es dir sagen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass ich morgen diesen Tag nicht überstehe, sondern weil ich es dir schuldig bin. Ich wollte dir nur nicht die Sommerferien vermassen, dass du dir die ganze Zeit nur Sorgen um mich machen musst. Und er hat ihm ein paar letzte Worte mit auf den Weg gegeben. Diese letzten Worte haben zum Ausdruck gebracht, dass dieses letzte Jahr, in dem er mit dem Glauben leben konnte, für ihn das Wichtigste, Wundervollste und Lebensveränderndste war, was er in seinen jungen Jahren erleben konnte. Das Beste. Wir können jetzt auf der einen Seite sagen, okay, wie schrecklich. Aber für mich klingt das eigentlich eher nach letzte Ausfahrt, Jesus. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle von Gott Menschen über den Weg geschickt bekommen. Dass wir sogar manchmal diese Menschen sind. Ich habe von einem Teenager erfahren, dass ich letztes Jahr auf der Teenie-Freizeit etwas zu ihm gesagt hat, was sein Leben verändert hat, und ich habe es nicht einmal bemerkt. Ich wusste nicht genau, was ich gesagt habe, und ich habe es mir sagen lassen, und es hat alles bei ihm verändert. Wir sind uns gar nicht bewusst, was die Dinge, die wir tun, im guten Glauben, was sie auch manchmal für Folgen haben können. Und manchmal, wie bei diesem Tim, haben sie alles verändert. Ich komme am Schluss nochmal zu dem zweiten Satz seiner letzten Worte. Bin aber durch diese letzten Sätze aufmerksam geworden auf ein Thema, was ich so auch in der Bibel finde. Denn auch hier begegnen uns letzte Sätze. Natürlich fallen mir hier zuallererst mal eine Passage im Lukas-Evangelium auf, in dem Jesus am Kreuz hängend sich zu denjenigen wendet, die um ihn herumstehen. Und jeder, der eine Bibel hat, der darf mit mir aufschlagen, das 23. Kapitel im Lukas-Evangelium und hier den Vers 34. Lukas 23, Vers 34. Da heißt es, und das ist für mich einer der einprägsamsten Worte, denn wir dürfen nicht vergessen, in welcher Situation sie gesprochen werden. Diese Worte kommen von jemand, der gerade am Kreuz hängt, der belacht wird, der verspottet wird, der vorher ausgepeitscht wurde, der nicht nur eine Dornenkrone trägt, sondern mit einem Kopf auf diese Dornenkrone Schläge bekommen hat, damit sich diese Dornen möglichst nah an unserem Schmerzzentrum bemerkbar machen. Dieser Mensch, der gerade drauf und dran ist, alles zu geben, dieser Mensch, dieser Gott, der vorher schon alles gegeben hat, um Mensch zu werden, jetzt Mensch ist und jetzt alles gibt und sogar an diesem Menschsein nicht festhält, der sagt hier im 23. Kapitel, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich müsste gar nicht darüber predigen. Wir bräuchten keine Worte, um zu spüren und zu erfassen, wie viel in diesem einzigen Satz drinsteckt. Und selbst wenn ich nicht wüsste, wer Jesus ist, und ich male nur diese Situation aus und ich erkläre, dass es hier jemanden gibt, der gerade den Menschen, die ihm das antun, nur auf menschlicher Sicht gesehen, sagt, ich vergebe euch, denn ihr wisst gar nicht, was ihr tut. Ihr versteht nicht, wieso euer Herz böse ist. Ihr versteht nicht, wieso ihr nicht anders könnt. Aber ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und diesen Weg gehe ich bis zum Schluss. Ganz egal, was ihr mir antut. Der würde verstehen, dass es hier um mehr geht, als nur um einen Mensch am Kreuz. Jesus ist derjenige, der gesagt hat, liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Aber er war nicht derjenige, der nur Ratschläge hatte fürs Leben. Er ist eben auch derjenige, der sie einhält, der sie ausgelebt hat. Der nicht nur wusste, wie es gut ist, sondern der es auch gemacht hat. Ich sehe hier einen Jesus, der in größter Not sich selbst treu bleibt. Ich weiß nicht, wie das bei uns aussieht. Wie reagieren wir in Stresssituationen? Ich spreche gar nicht von solchen Situationen. Wie reagieren wir in Stress? In allermeisten Fällen kommt bei mir unter Stress nicht das Allerbeste zum Vorschein. Ich will mir gar nicht ausmalen, was bei mir zum Vorschein kommt, wenn ich so etwas durchleben müsste. Hier begegnet mir Jesus als der Versöhner, derjenige, der eintritt für uns, komme was wolle. Völlig egal, was wir ihm angetan haben oder auch antun. Gehen wir 9 Verse weiter. Dann begegnet mir hier in Lukas 23, Vers 43. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder manche mögen es lieber andersrum. Amen, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Aber es soll nicht um das Heute gehen und die Frage, Moment mal, Jesus ist doch erst ins Grab gegangen, sondern es geht mir hier um eine ganz andere Perspektive. Wenn wir um dieses Heute sprechen, sprechen wir um Dogmatik, sprechen wir um Glaubensüberzeugungen, eigentlich um eine rein theoretische Sache. Aber hier geht es um eine Person. Hier geht es um jemand, der wie er gerade leidet. Hier geht es um jemand, der selbst eine ähnliche Situation hat, nur ganz anders als Jesus, nicht unschuldig. Alles dafür getan hat, vollkommen berechtigt, dort neben ihm hängt und dasselbe Schicksal erleidet. Diese Person hat über das Bekenntnis von Schuld und den Glauben an Jesus diese Antwort bekommen: Du wirst mit mir im Paradies sein. Und Tobias hat heute Morgen von Luther gesprochen, von einem Mann, der ganz viel Wunderbares gemacht hat, natürlich, aber eben von einem Menschen wie wir alle, der auch ganz andere Seiten hatte. Und auch dieser Mann, den wir als Schächer am Kreuz kennen, ist jemand, der durch Bekenntnis seiner Schuld und den Glauben an Jesus, von Jesus, diese Zusage bekommt. Wenn wir als Siebenten-Tags-Adventisten über unsere Glaubensüberzeugungen sprechen, über all das, was neben Bekenntnis von Schuld und Glaube an Jesus noch dazukommt, dann hoffe ich, dass wir nicht so davon reden, als wäre all das nötig, sondern dass wir Worte finden, die zum Ausdruck bringen, dass all das, was wir tun oder auch lassen, segensreich ist, zum Leben dient, von Gott kommt, weil er weiß, wie Leben funktioniert und wie Leben am allerbesten für uns ist. Und dass wir nie den Blick dafür verlieren, dass Schuldbekenntnis und der Glaube an Jesus vollkommen ausreichend ist. Jesus ist der Retter. Er hat nicht nur vom kommenden Königreich der Himmel gepredigt. Am Kreuz hängend hatte er diese Botschaft für denjenigen, der neben ihm hing: Heute sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Jesus begegnet mir in diesem letzten Wort als Retter, als Versöhner und Retter. Es würde uns nicht viel helfen, nur zu versöhnen, denn alles würde immer weitergehen. Leid ohne Ende, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Bibel sagt uns, es gibt ein Ende mit Leid. Ja, das gibt es. Aber es gibt nicht Leid ohne Ende. Das letzte Lukas-Wort, das ich an dieser Stelle anschauen möchte, ist drei Verse später. Lukas 23, Vers 46. Dort heißt es: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und er zitiert hier einen Psalmvers. Aber auch ohne, dass ich weiß, dass das, was er hier sagt, einem Psalm entspringt, kommt hier etwas zum Ausdruck, was für mich unglaublich stark ist. Angesichts all dessen, was Jesus hier erleben muss, was er erfährt, der Brutalität, der bösen Herzen von uns Menschen, hat er vollstes Vertrauen zu Gott. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. So wie Jesus im Vater diesen Anker sah, so können wir in Jesus, weil er stellvertretend für uns gestorben und auferstanden ist und wir durch Taufe, Bekenntnis und Glauben an ihn Anteil haben an Tod und Auferstehung, in ihm den Anker unseres Glaubens sehen. Dieses Gottvertrauen, trotz Zweifels und Fragen, trotz Not und Schmerzen, der Glaube, der hier gezeigt wird, ist nicht abhängig von den Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das ist bei uns in den allerseltensten Fällen der Fall. Wir würden meistens, in den allermeisten Fällen, unseren Glauben zumindest ein Stück weit abhängig davon machen, wie es uns geht, was gerade um mich herum ist. Aber hier entdecke ich einen Glauben, der völlig unabhängig von diesen Rahmenbedingungen ist. Davon, ob es mir gerade gut geht oder nicht. Davon, ob ich gerade Arbeit habe oder nicht. Und wir brauchen Arbeit. Davon, ob es in meiner Ehe gerade gut läuft oder nicht. Davon, ob ich Ansehen habe oder nicht. Und ihr könnt an die Stelle all das setzen, was euch wichtig ist. Hier begegnet mir ein Glaube, der unabhängig ist von all dem anderen. Jesus ist nicht nur der Versöhner. Jesus ist auch nicht nur der Retter. Jesus ist auch der Anker unseres Glaubens. Es gäbe in der Tradition dieser letzten Worte noch vier andere zu nennen. Sie stehen in anderen Evangelien und ich will nur ganz kurz drüber gehen, denn es wäre sonst viel zu lange. Im Johannesevangelium sagt er in einem dieser letzten Worte: Frau, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Hier ist Maria angesprochen und Man geht davon aus, dass Johannes an dieser Stelle die Aufgabe bekommt, sich um seine Mutter zu kümmern. Jesus hängt am Kreuz. Er ist getrennt von Gott. Alle Schuld der Welt liegt auf ihm. Und er kümmert sich um seine Mutter. Sein Vater ist schon tot. Die Mutter wäre diejenige gewesen, die damals in dieser Gesellschaft niemanden gehabt hätte, der für sie eintritt, der sich um sie kümmert, damit sie versorgt ist. All das, was für uns so selbstverständlich vielleicht ist. Jesus begegnet mir halt hier als jemand, der sich um uns kümmert. Der selbst, wenn es noch tausend andere Sachen gibt, das Auge dafür hat, was brauchst du? Und der das auch noch wertschätzt, für den das nicht nebensächlich ist. Es gibt auch noch das Wort, das steht in Markus und Matthäus. Und das macht uns vielleicht manchmal am meisten zu schaffen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch das ist einem Psalm entnommen. Ich möchte aber nicht hier über diesen theoretischen, verkopften Zusatz, diesen Ansatz gehen und jetzt über diesen Psalm sprechen und dann sagen, dass er nur etwas zitiert, sondern ich möchte das ernst nehmen, was er hier sagt. Sünde ist Trennung von Gott. Und in Jesaja 53 lesen wir eben davon, dass er alles auf sich nahm. Jesus kannte Gott anders als wir. Jesus wusste viel besser, wie er war. Jesus hatte einen unverbauten Zugang zu ihm. Da gab es nichts, was ihn getrennt hätte. Das ist ein Zustand, den ich so nie kennengelernt habe. Und dann auf einmal trägt er die Sünde der ganzen Welt. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie groß dieser Berg sein muss. Für alle Zeit, für jeden Mensch. Egal, ob er oder sie sich einmal für ihn bekehrt und auch bekennt und glaubt, trägt er zuallererst einmal die Schuld der ganzen Welt. Nur wenn dieses Geschenk ausgeschlagen wird, wenn es mit Füßen getreten wird, wenn gesagt wird, ich brauche das nicht, ich bin ein super Kerl, der Tollste überhaupt. Und wie ich früher gedacht habe, ich habe nicht gedacht, ich wäre der Tollste, aber ich habe gedacht, naja, ich kläre das dann schon am Pförtchen mit demjenigen, der davor steht. So schlimm bin ich gar nicht. Und meine Nachbarn sind auch nicht viel besser. Aber das ist eben nicht das, was zählt. Deswegen sind wir hier zusammen, weil wir an den einen glauben. Und dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, bringt nur eines zum Ausdruck. Während Judas sich seiner Schuld bewusst war und wegging, hat Jesus trotz all dieser Schuld, dieser Trennung von Gott, gewusst, dass es nur einen Ort für uns gibt, wo wir mit Problemen, Schuld, Sünde hingehen können. Und dieser eine Ort, der ist eben Gott. Für uns Jesus, denn er ist für uns am Kreuz gestorben. Hier entdecke ich nicht nur Jesus, der uns versöhnt, Jesus, der unser Retter ist, Jesus als Anker unseres Glaubens oder der sich um uns kümmert, sondern auch Jesus als denjenigen, der für mich einsteht, mein Stellvertreter, mein Fürsprecher, das, was ich immer wieder brauche. Anders als wenn ich etwas ausgefressen habe als Kind, bin ich weggerannt, war mir peinlich, wollte nicht damit konfrontiert werden, geht er schnurstracks zu Gott. Und ich glaube, er will uns damit eines zeigen. Es gibt keinen anderen Weg als diesen Weg mit unserer Schuld zu Gott hin. Das vorletzte Wort, mich dürstet, bringt etwas zum Ausdruck, was mich immer wieder an Psalm 42 erinnert. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott zu dir. Übrigens, während das David geschrieben hat und weiterfährt mit den Worten, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? War Jesus dieser lebendige Gott, der von sich sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Mich dürstet. nicht dürstet. Gott zu sehen, vor Gott zu kommen, mit all dem. Jesus wusste, was auf dem Spiel steht. Ich glaube nicht, dass es hier um physischen Durst ging. Jesus hing noch gar nicht lange. Jesus sollte auch nicht mehr lange hängen. Anders als dieses Kreuz eigentlich konzipiert ist, stirbt Jesus sehr schnell. Dafür ist es nicht gedacht. Eigentlich sollten die dort eine ganze Weile lang hängen und als Schauspiel zur Abschreckung dienen. Mich dürstet, bringt hier für mich diesen Durst nach Gott zum Ausdruck, den wir hoffentlich alle teilen. Und zwar nicht trotz all dessen, was wir mit uns tragen, sondern weil wir eben etwas haben, was wir nur bei ihm abgeben können. Er ist unser guter Hirte. Er führt uns auf grüne Weiden. Er erquickt unsere Seelen. Das ist der Durst, von dem Jesus spricht. Wenn wir da einmal davon trinken, wird uns nimmermehr dürsten. Das ist etwas, was von Gott kommt. Etwas, an dem wir nicht festhalten sollen, sondern das übersprudelt, das wir teilen. Und je mehr wir es teilen, desto mehr wird es. Anders als alles, was wir kennen. Und das letzte Wort ist dieses, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Eigentlich ist es das Vorletzte. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, ist noch danach, aber es ist vollbracht, ist das Vorletzte. Und zu diesem Vers gibt es nicht viel zu deuten. Der irdische Teil des großen Erlösungsplanes kommt hier an sein Ende. Hier steht Jesus vor seinem Tod, voll Vertrauen und Hoffnung darauf, dass sein Opfer ausreichend sei für den Berg an Schuld. Alles, was Satan an Macht hatte, an Vorwürfen Gott gegenüber, aber auch an Anklagepotenzial uns gegenüber, denn das ist es, was er am allerliebsten macht. All das bringt Gott vor Gott und all das lastet als Hypothek auf Jesu Schultern. Jesus ist hier meine Gerechtigkeit. Und Ellen White sagt, dass das die Drei-Engels-Botschaft ist. Wenn ihr jemals Drei-Engels-Botschaft hört und es geht nicht darum, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist, dann habt ihr nicht die ganze Drei-Engels-Botschaft gehört. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich brauche mich nicht selbst darum kümmern. Ich kann immer wieder abgeben. Ich mache Fehler, natürlich, gar keine Frage. Aber ich darf sie abgeben und um Verzeihung bitten. Ich möchte noch ein letztes Wort Jesu anhängen. Es ist sein letztes Wort auf Erden, nach seiner Auferstehung, aber vor seiner Himmelfahrt. Ich finde dieses Wort in Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8. Dort heißt es, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Mit Zeit und Stunde haben wir so ein ambivalentes Verhältnis, gerade wenn wir in die Geschichte unserer Gemeinde schauen. Wir haben versucht, Zeit und Geschichte immer wieder festzulegen. Aber anders als diejenigen, die sagen, das ist nur falsch und da konnte gar nichts daraus kommen, haben auch in unserem Anfang die Menschen darin Gott erlebt, voll Begeisterung, alles aufgegeben, Erfahrungen, Wunder. Und diese Erlebnisse Gottes haben sie letzten Endes dazu bewogen, nicht alles hinzuschmeißen, sondern zu sagen, nein, Gott war da, Gott ist mit uns da durchgegangen. Sicher, wir haben einen Fehler gemacht, irgendetwas hat nicht gestimmt an dem, aber Gott war da, der Weg ist nicht ganz falsch. Für mich ist das auch so etwas wie Glaube, der nicht von der Situation abhängig ist. Menschen, die daran festhalten, ganz egal, was gerade passiert. Und die haben damals eine unglaublich große Enttäuschung erlebt. Aber es geht hier nicht nur um Zeit und Stunde, sondern hier geht es um zwei Dinge. Wir sollen Zeugen sein. Wie dieser Junge, der zu Tim gesprochen hat. Wir sollen Zeugen sein. Und wir sollen das nicht aus eigener Kraft tun oder aus eigenen Gedanken oder einfach nur so, weil ich der Beste bin. Nein, hier wird auch gesagt, wo die Kraft herkommt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und da geht es nicht nur um eine Kraft. Hier geht es darum, dass der Geist selbst in unseren Herzen Wohnung beziehen möchte. In jedem von uns. Dann sind wir seine Zeugen. Und dann brauche ich auch keine Angst vor dem Ende haben. Denn hier wird mir verhießen, dass er bis an das Ende der Erde auf mir sein wird. Es gibt vielleicht noch einen einzigen Vers, den ich lesen möchte. Er ist von Jesus, nach seinem Leben und nach seiner Himmelfahrt. Und dieses letzte Wort ist tatsächlich auch die zwei letzten Verse der Bibel. Hier heißt es: Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Hier ist von Jesus die Rede. Ja, ich komme bald. Und die Reaktion von Johannes, der das niederschreibt, ist: Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Bestätigung. Bitte mach dem irgendwann auch mal ein Ende. Nicht, weil wir vielleicht noch jung sind oder das Leben noch vor uns liegt und wir alles Mögliche noch erleben wollen, sondern weil das, was da kommt, viel größer ist als das, was wir hier jemals verlieren könnten. In allermeisten Fällen, wenn ich mit Teenies darüber spreche, ja, freut ihr euch, dass Jesus wiederkommt? Dann kommt so, ja, ja, schon. Und dann kommt ein Aber. Und ich nehme es ihnen überhaupt nicht krumm, ganz ehrlich. Dieses Leben ist auch wunderbar. Dort, wo wir leben und leben können, würden wir das nicht wertschätzen, müssten wir blind sein. Ich habe da Teenies, die in ihrem Urlaub nach Korsika kommen. Ich bin nicht in ihrem Alter nach Korsika gekommen. Ich müsste blind sein, wenn ich nicht sagen würde, dass es nicht auch wunderbar ist. Aber im Vergleich zu dem, was da kommt, ist diese Insel ein Witz und sie ist wunderschön. Diese Zuversicht zu haben, nicht die Angst, etwas zu verlieren und das mit Jesu Kommen zu verbinden, ist etwas Wunderschönes, was ich euch allen wünsche, ganz egal wie jung oder alt wir sind. Johannes konnte voll zustimmen. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und er schließt mit einem Segen, mit dem auch ich schließen möchte. Das sind die letzten Worte der Bibel. Etwas Besseres kann ich mir für ein Ende der Predigt gar nicht vorstellen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich habe euch versprochen, noch einen einzigen Satz von diesem Tim mitzugeben. Er hat dem Mika eine Aufgabe gegeben. Jetzt habe ich den Namen gesagt. Tim hat eine Aufgabe mitgegeben. Er hat gesagt, ganz egal, wie das mit mir ausgeht morgen, so möchte ich dir eine Aufgabe mitgeben. Bleib dein ganzes Leben an Gott dran. Lass nie los. Egal was kommt, das ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Ein 13-Jähriger. Diese Aufgabe hat dieser Junge, wie mehr als die Hälfte aller anderen Teenies auf dieser Freizeit, mit ihrem Namen auf einem Zettel beantwortet, der in einen Topf fiel, auf dem draufsteht, ich möchte getauft werden. Wenn ihr euch also fragt, lohnt sich das überhaupt, dass wir solche jungen Kollegen so viel Zeit in die ganze Weltgeschichte schicken und hier irgendwie nicht vor Ort sind, so möchte ich euch sagen, es lohnt sich unglaublich. Und das nicht nur wegen Quantität, weil es so viele waren, die sich taufen lassen wollen. Es würde einer reichen. Aber wenn wir erleben, als Kollegen, dass dort Entscheidungen gefällt werden und junge Menschen Gott so erleben, dass sie sagen, ja, ich will das Wagnis eingehen, mit diesem Gott zu leben, den ich doch nicht greifen kann, dessen Wege manchmal für mich so nicht nachvollziehbar sind wie hier bei Tim, und sie trotzdem eine Entscheidung treffen, weil sie wissen, es ist das Allerbeste. Und ich bin eben nicht nur geschaffen für, wenn es hochkommt, 80 Jahre, sondern für eine Ewigkeit. Und die steht auf dem Spiel. Dann will ich euch sagen, es lohnt sich immer und immer wieder. Amen. Ja, komm her, Jesus. Das ist auch das, was ich uns wünsche. Auf dem Weg dorthin. Lasst uns Zeugen sein und diesen Herrn bekennen, denn er ist so wundervoll und gütig. Amen.